noch mehr Geilheit, noch mehr, es müsste noch was Besseres kommen oder es müsste noch irgendwie stärker werden oder sonst was. Da habe ich in letzter Zeit zunehmend größere Probleme mit, weil ich feststelle, dass viele eben halt dort Drogen nehmen und mir der Sex mit ihnen nicht Spaß macht. Es passiert bei den anderen nichts an Reaktionen.
Die haben irgendwie gesagt, ja, wir nehmen da irgendwie so Sachen, so GHB und eine Ecstasy und eine Viagra und das in Kombi wirkt dann irgendwie wohl ganz toll. Aber irgendwann habe ich mich da doch drauf eingelassen und das war dann zugegebenermaßen schon sehr geil. Ja. Bedenken, die ich hatte, waren eigentlich, dass ich mir gedacht habe, ja, wenn ich jetzt Sex mit Camps mache, dass mir dann Sex ohne Camps irgendwann vielleicht keinen Spaß mehr macht.
Hallo und herzlich willkommen bei den Homos von nebenan, dem queeren Podcast aus München und Deutschland. Zum Zeitpunkt, an dem wir diese Folge aufnehmen, gilt immer noch die Corona-Kontaktsperre. Deswegen sitzen wir nicht wie sonst und wie wir es eigentlich gerne hätten beieinander, sondern wir treffen uns gleich wieder in einer Skype-Telefonkonferenz und besprechen uns da mit unserem Gast. Viel Spaß beim Zuhören und falls die Audioqualität nicht ganz so gut sein sollte, bitte habt ein bisschen Nachsicht, es sind halt besondere Zeiten.
Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wieder die Homos von nebenan, der Podcast für schwule Themen und Subkulturen in Deutschland und München. Wir haben unsere Facebook-Seite und unsere Instagram-Seite, der ihr gerne folgen könnt. Und wir begrüßen euch heute herzlich zu unserer Folge über das Thema Chemsex. Hier sind für euch wieder der Curtis.
Servus, hallo.
Der Robert.
Grüß Gott.
Und ich, der Andi.
Ja, und der Andi hat schon gesagt, es geht um das Thema, also ich sag immer Chemsex, du hast Chemsex gesagt, vielleicht kann uns unser Gast heute mal schon dabei helfen, wie spricht man das eigentlich richtig aus. Ich bin sehr froh, dass du, lieber Jan, so kurzfristig mitmachen kannst. Hallo Jan.
Hallo, wie geht's?
Hallo. In München eigentlich relativ gut bekannt durch deine Arbeit beim SUB, aber möchtest du dich unseren Hörerinnen und Hörer bitte mal vorstellen und erzählen, was du so machst?
Ich bin Jan und ich bin Sozialpädagoge. Ich arbeite im Moment noch für 2 Wochen in der HIV-Prävention im SUB für dann knapp 3 Jahre. Ich habe das Thema Chemsex jetzt immer schon so nebenbei ein bisschen begleitet mit der HIV-Prävention, weil es da eben auch Schnittmengen gibt. Und wechsle dann eben zu einer neu geschaffenen Stelle, die am 1. Mai anfängt und die sich rein auf Chemsex beschränkt oder extra dafür geschaffen wurde. Beratung und Begleitung von Menschen, die das machen oder deren Freunde, Partner, Angehörige und genau.
Auf der Seite vom SUB stehst du als Ansprechpartner für beispielsweise die Post-Chemsex-Gruppe.
Das ist richtig, ja, das mache ich. Meine Idee.
Und was ist die, wer ist quasi die Zielgruppe für diese Gruppe? Das ist ja eine Gesprächsgruppe wahrscheinlich, wo man hingeht und sich austauscht.
Genau, es sind für Leute, die Chemsex selber machen oder gemacht haben und die den Wunsch haben, damit aufzuhören. Also es ist nicht für Leute, die jetzt sagen, oh, ich möchte mal überlegen, ob ich da nicht vielleicht ein Problem habe oder ich möchte meinen Konsum diskutieren oder vielleicht ein bisschen weniger oder so, sondern tatsächlich dezidiert für Leute, die aufhören wollen. Von dem her ist der Kreis relativ eingeschränkt und es ist gleichzeitig noch angeleitet für eben von mir, was für eine Selbsthilfegruppe ein bisschen besonders ist. Aber wir machen da sozusagen so ein paar Module, die von der Deutschen AIDS-Hilfe entwickelt wurden. Die werden da eingebracht zu Sexualität, zu Körper, so psychoedukative Module, die wir da machen. Das wird auch wissenschaftlich begleitet etc. Das ist sozusagen so ein besonderes Programm und das machen wir auch in dieser Gruppe.
Was ist jetzt der Anlass, dass du dich genau auf dieses Thema spezialisierst?
Das ist Zufall, dass das jetzt in 2 Wochen tatsächlich anfängt. Wir haben im SUB die letzten 3 Jahre schon versucht, eine Stelle für das Thema zu bekommen. Die Gelder wurden bewilligt und wir können das machen und jetzt wechsle ich eben auf diese Stelle, weil ich es sehr spannend finde, weil es eine tolle Arbeit ist und genau.
Das heißt ja aber auch, dass der Bedarf entsprechend hoch ist, oder?
Ja, also der Bedarf ist schon da, klar.
Wir haben jetzt viel über Chemsex gehört. Wir 4 wissen vielleicht, was wir damit meinen, aber vielleicht unsere Zuhörer nicht. Kannst du kurz beschreiben, um was es da eigentlich geht?
Zuallererst muss man wissen, dass es keine allgemeingültige Definition davon gibt, was Chemsex tatsächlich ist. Wir wissen, glaube ich, alle, dass der Gebrauch von Substanzen, die psychotrop sind, also Alkohol oder Kokain oder so, im Kontext von Sex schon immer existiert. Und dass das jetzt nichts Neues ist. Was neu tatsächlich ist und was das Phänomen Chemsex ausmacht, ist so ein Zusammenspiel verschiedener Dinge. Aber tatsächlich gibt es keine Definition, die irgendwie allgemeingültig wäre. Was ich jetzt sage, ist sozusagen meine Einschätzung und die Einschätzung von ein paar anderen Leuten. Für mich ist es einerseits, sind das bestimmte Substanzen erstens. Crystal Meth ist das bekannteste sicher. Dann, was wir auch schon gehört haben in dem Einspieler am Anfang, GHB, GBL, das, was man Liquid Ecstasy nennt, beziehungsweise was in Heterokreisen dann schon wieder als Vergewaltigungsdroge ja bekannt ist oder K.O.-Tropfen. Dann Mephedron oder Ketamin, das sind so die Klassiker, die vier Chemsex-Klassiker. Mephedron ist dabei die neueste Substanz und gilt als Research Chemical, also was, wo man jetzt nicht so genau weiß, wie das eigentlich wirkt und was die Langzeitfolgen sind. Dann, was dazu kommt, ist der Kontext, in dem das stattfindet, ist schwule Sexkultur, also viele wechselnde PartnerInnen oder Partner, tendenziell ein Fokus auf Sexualität und auf wechselnde Partner, auf Gruppensex vielleicht auch, wo das auch normal ist oder normalisierter als im Hetero-Bereich, ist das sicher, dass man im schwulen Kontext eher offene Beziehungen hat, eher mal eine Sexparty macht und so. Dass das alle machen, würde ich nicht sagen. Was auch noch dazu gehört, ist sozusagen die Anbahnung, die meistens über Apps stattfindet, also Grindr oder Scruff oder so oder Bearbuddy oder wie sie alle heißen. Eben, dass man sich übers Internet verabredet und sich nicht mehr in irgendwelchen öffentlichen Orten trifft und gleichzeitig auch oft die Substanzen über diese Kanäle auch gleichzeitig mitbezieht. Der Dealer ist dann auch oft noch Teil der Sexparty. Also das verschwimmt auch oft, soweit ich weiß. Genau, das sind so, finde ich, die wichtigsten Kontexte, in denen das stattfindet und diese Verbindung das ist das, was sozusagen Chemsex ausmacht.
Also wenn man von Sex mit Drogen spricht, das schließt explizit Alkohol oder Rauchen, Kiffen oder Poppers nicht aus, sondern das ist eigentlich, umfasst das alles. Also auch, wenn ich mich jetzt, also bevor ich zum Sexset gehe, da drei Bier brauche, kann man es der Runde auch verstehen?
Ich würde das nicht als Chemsex bezeichnen, weil es eben nicht diese Substanzen sind, da ist dann nur eine Person und ich habe ein, zwei Stunden Sex vielleicht. Das ist nicht das, was man klassischerweise Chemsex nennen würde, aber die Übergänge sind immer fließend. Also die meisten Leute nehmen ja nicht nur eine Substanz. Es ist ja nicht so, dass die Leute dann Crystal nehmen, sondern man kifft dann vielleicht noch was dazu, dann nimmt man noch eine Viagra, damit er einen Ständer hat und dann braucht man noch was zum Runterkommen und trinkt noch dazu und so. Hat jemand noch irgendeine andere Substanz dabei, die wirft man sich dann auch noch ein vielleicht. Da sind die Konsummuster natürlich auch sehr verschieden, aber ich würde nicht sagen, wenn ich drei Bier zu meinem Sexdate trinke, dass das dann Chemsex ist oder wenn ich einen kiffe, das ist eine andere Schlagrichtung irgendwie.
Ist das ein neues Phänomen, dass es Menschen gibt, die sich zu Sessions treffen, wo es verschiedene Substanzen gibt? Ist das was Neues oder ist das nur jetzt gerade ein Hype, der nur aufgeweckt worden ist?
Ich glaube schon, dass es so eine Art Hype auch ist, hat, glaube ich, auch mit den Apps zu tun und mit der einfachen Verfügbarkeit der Substanzen. Es kommen Leute damit in Berührung, die sonst damit gar nicht, es gibt viele Leute, die da so reinstolpern. Das Interessante, finde ich, ist auch, dass es viele Leute gibt, die vorher nie irgendwas konsumiert haben und dann mit Mitte 40 plötzlich anfangen, sich Crystal Meth zu spritzen. Das ist nicht sozusagen der klassische Weg von eines Drogenkonsumierenden sozusagen, den man so, wo man sagt, okay, der ist Junkie geworden, der hat erst gekifft, dann ein bisschen Ecstasy genommen und dann ist er bei Heroin. Also diese Klischee-Vorstellung von, wie eine Junkie-Karriere verläuft, und das ist bei Chemsex zum Beispiel überhaupt nicht der Fall. Und
was ist denn bei diesen Chemsex-Partys der große Reiz, dann diesen ganzen Konsum mitzumachen? Ist es wirklich die Einfachheit, die Verfügbarkeit? Was steht dahinter? Warum entwickelt sich das so?
Das ist natürlich schwer zu sagen, weil die sind natürlich sehr individuell, die Gründe, warum man das macht. Dass man sagt, ich könnte nicht auf eine Sexparty gehen, wenn ich da nichts konsumieren könnte. Ich würde mich das gar nicht trauen und ich würde auch keinen hochkriegen und würde nicht geil werden, weil der Druck zu groß wäre oder so, ne? oder weil man halt bestimmte Sexpraktiken vielleicht ausprobieren möchte, die man sich sonst eben auch nicht traut. Und das ist, natürlich haben diese Substanzen enthemmende Wirkungen oft und sind Relaxantien, also irgendwie entspannen und so. Und dann kann man natürlich Dinge oder auch Schmerz hemmen, ne? Schmerz unterdrücken das und dann fallen natürlich manche Sachen auch leichter.
War ein Faktor wahrscheinlich dann auf den Partys, dass man auch mitnutzen soll, muss, weil man sonst als Spaßbremse gilt?
Das ist, ich stelle mir das vor wie auf der Wiesn. Wenn du nachmittags um 6 auf die Wiesn gehst, in das volle Zelt kommt und alle sind total besoffen um dich rum, die allerwenigsten werden das wirklich aushalten, da dann nichts zu trinken, weil die einfach irgendwo ganz anders unterwegs sind. Und so ist es, glaube ich, auch, wenn alle um dich rum drauf sind, dann ist es auch schwierig, sozusagen dich da mit jemandem wirklich zu verbinden. Und das ist ja eigentlich das, was man in Sex sucht, ist ja eine Verbindung, Intimität. Und sich da dann irgendwie kommst nicht auf das gleiche Level, glaube ich. Das ist auch was, was diese Substanzen natürlich einem auch geben können. Dieses Geilsein auf jemanden und sich selber auch noch, das ist auch noch ganz wichtig, sich selber geil finden und begehrt werden und gleichzeitig aber jemand anderen auch begehren und das auch wirklich so zu spüren. Und das ist was, was viele berichten, dass sich das eben einfach so herstellen lässt mit den Substanzen, was sonst natürlich mühevoll irgendwie erarbeitet werden müsste oder was vielleicht nicht immer klappt oder so, was dann eine Frustration ist oder, und dann werde ich halt nicht geil, ne? Wenn da jemand ist, den ich gar nicht gut finde oder so. Und die Frage stellt sich nicht, wenn ich auf Crystal bin, so ungefähr.
Wenn ich jetzt auf so einer Party und da kollabiert jemand. Ich habe schon häufiger von Situationen gehört oder wahrgenommen, dass drumherum gestanden wird und eine Hemmung besteht, da jetzt einen Krankenwagen zu rufen oder das Ganze jetzt wirklich als Notfall zu sehen, weil man Angst hat, dass das vielleicht eine Überreaktion ist, dass die Person, die jetzt gerade bewusstlos ist, vielleicht gleich wieder wach wird und da total sauer ist, weil der Krankenwagen da ist. Weil da immer so dieses ertappt werden, erwischt werden mitschwingt, also das Ganze ein rechtliches Nachspiel haben kann. Kannst du da was zu sagen? Ist das wirklich so, dass das zwingend immer ein rechtliches Nachspiel hat?
Nein, eigentlich nicht. Also wenn man natürlich die Polizei auch ruft, dann kann das natürlich ein Problem werden, aber ich würde einfach immer nur den Krankenwagen rufen. Und es gab schon mal Situationen, von denen ich gehört habe, wo der Notarzt die Polizei dann mitgebracht hat, weil ich kann es ehrlich gesagt nicht genau sagen, warum. Vielleicht war die Person am Telefon irgendwie psychotisch oder so und sie haben sich Sorgen gemacht. Aber im Normalfall kommt die Polizei nicht mit. Wenn ich sage, hier ist jemand kollabiert, bitte kommen Sie. Der hat einen Kreislaufzusammenbruch, dann kommt halt der Krankenwagen. Punkt. Rufe ich auch nicht die Polizei. Und das kann natürlich ein Problem werden, wenn die Polizei mitkommt und dann denjenigen, der da gerade kollabiert ist oder so, dann noch zu fragen, wo denn jetzt die ganzen Substanzen sind oder so oder ob das seine sind. Also dass die auch eher stören können dabei. Aber im Normalfall passiert das eben nicht. Man ruft den Krankenwagen, der Krankenwagen kommt und kümmert sich um die Person. Und das ist das Wichtige, was man auf jeden Fall machen sollte. Wenn der Krankenwagen dann nicht gebraucht wird und die Person, der es wieder gut geht und so, dann gehen die auch wieder und gut ist. Also da muss man sich keine Sorgen machen. Die sind normalerweise keine Komplizen der Strafverfolgung oder sowas. Natürlich aber ist die Illegalisierung dieser Substanzen ein großes Problem, weil eben die Leute diese Angst haben, dass sie deswegen verfolgt werden und das nicht ohne Grund. Ich meine, wenn die Polizei Wind bekommt, dann hat man ein Problem, klar.
Aber ich nehme auf jeden Fall als Aussage da jetzt raus, es spricht nichts dagegen, auch wenn man sich nicht ganz sicher ist, eher mal einen Krankenwagen zu rufen. Das ist immer noch besser, als ihn einmal nicht gerufen zu haben.
Ja, better safe than sorry, ne?
Vor allem ist es auch wichtig, dass die Jungs dann wissen, was man genommen hat, damit sie entsprechend reagieren und einschätzen können. Also auch da sollte man, glaube ich, keine Angst haben. Da steht wirklich das im Vordergrund, das Leben zu retten von demjenigen. Ja. Und es wird keiner die Polizei dann rufen. Ja. Es geht erstmal um den Menschen, um den es da geht.
Jan, du sagtest gerade better safe than sorry. Erinnert mich so ein bisschen an diesen Slogan safer use, beziehungsweise worauf ich hinaus will, ist, wenn ich daran denke, wie mir damals beispielsweise in der Schule das Thema Drogen oder wie das behandelt wurde, dann war da immer ganz groß so ein Satz, keine Macht den Drogen. Ja? Also so ein verhaltenssteuernder Ansatz, Finger weg, nicht rangehen, einmal genommen und sofort tot. Ja? Also meine Drogenaufklärung in der Schule war ein Zeichentrickfilm mit irgendwelchen Comic-Superhelden, Mickey Mouse, was weiß ich ja alles, die gegen ein böses Monster gekämpft haben. Das war so eine geistförmige Inkarnation der Drogensucht an sich. Super geeignet, um kleinen Kindern irgendwie Angst zu machen. Das habt ihr ja einen ganz anderen Ansatz. Ihr sagt nicht, keine Macht den Drogen, das habe ich zumindest noch nirgendwo gelesen auf euren Flyern, sondern ich paraphrasiere hier mal, es ist eher so die Aussage, wenn ihr Drogen benutzt, benutzt sie richtig. Da war ich zum ersten Mal, wo ich das gelesen habe, überrascht, weil ich dachte, ist das nicht eine
Verharmlosung oder
Einladung? Genau, Verharmlosung, dankeschön.
Nee, finde ich nicht. Also ich finde, man muss akzeptieren, dass wir in einer Gesellschaft leben, die sehr viel Drogensubstanzen nimmt. Ich meine, Alkohol bringt die meisten Leute um und so. Es ist irgendwie haarsträubend, auf den illegalisierten Substanzen rumzuhacken. Viele haben einfach keine Ahnung und gerade im Chemsex Kontext haben viele Leute, die eben nicht da so schrittweise herangeführt werden an Konsum, haben keine Ahnung. Die ziehen sich Sachen in die Nase und wissen nicht, dass sie sich da, wenn sie sich den Stein teilen, dass sie sich Hepatitis C holen können. Und das kann man wirklich ganz einfach vermitteln. Und darum geht's ja. Einfach so ein bisschen, dass ich halt manchmal warten muss, bevor ich nachlege und so. Einfach, dass ich eine realistische Einschätzung davon bekomme, was Substanzen machen und wie sie wirken und auf was ich zu achten habe. Das lerne ich ja bei Alkohol, lerne ich das irgendwie gesellschaftlich, wird mir das mitgegeben irgendwie, dass ich halt an der Konfirmation meinen ersten Sekt trinke und dann passt der Papa auf, dass ich davon nicht so viel trinke. Aber das macht halt bei Speed keiner. Und da sagt mir auch niemand, okay, schau mal, wie gut der Stoff ist oder so. Also ich habe keine Prozentangabe, da steht nicht drauf, Volumenprozent oder so. Und das ist natürlich ein Problem. Und das Problem haben wir in Deutschland natürlich bei allen illegalisierten Drogen. Und deswegen ist gerade Safer Use so wichtig, finde ich.
Könnte man nicht sogar so weit gehen zu sagen, so dieser tabuisierende Ansatz, dieses keine Macht den Drogen, dass das nicht vielleicht sogar kontraproduktiv sein könnte? Du hast beispielsweise ja vorhin diese Fälle von 40-Jährigen erwähnt, die plötzlich anfangen, sich Crystal Meth zu spritzen. Kann das nicht sogar genau daher kommen, dass die ihr ganzes Leben lang null Kontakt hatten und plötzlich ab irgendeinem Punkt gesehen haben, hey, um mich rum wird das ja konsumiert und die fallen nicht alle tot um, wie mir das vermittelt wurde? Komm, ich probiere es auch mal und landen dann gleich bei 120%.
Das gibt's auch. Ich finde immer dieses Beispiel ganz gut. Es gab ja diese Crystal Meth Plakate, wo man so ein geteiltes Gesicht sieht, ne? Das eine ist so normal und dann das andere Hälfte war so dieses Eingefallene mit den ohne Zähne und so eine Art Zombie, so ein Crystal Meth Zombie. Und das wurde so überall kolportiert und verbreitet und wurde sozusagen damit gezeigt, wie schrecklich Crystal Meth ist. Das Problem ist nur, dass jetzt jeder, der Crystal Meth nimmt und nicht so aussieht, denkt, ah, mir geht's ja gut, ich habe gar kein Problem. Das führt also dazu, dass die Leute überhaupt keine, dass sie nicht überlegen, okay, was sind denn die roten Lichter jetzt in meinem Substanzgebrauch, wann habe ich denn tatsächlich ein Problem? Und diese Einschätzung, die fehlt bei vielen völlig. Also auch bei allen Substanzen, das gilt ja für Alkohol ganz genauso. Es gibt halt manche Substanzen, die ein bisschen mehr reinhauen, länger wirken und mehr Risiken haben als andere.
Du hast jetzt gerade gesagt, die sehen dann ihre eigenen roten Lichter nicht. Gibt es denn Anzeichen, die ich bei mir beobachten kann, wenn ich merke, das ist jetzt zu viel oder ich fange an, da jetzt abzugleiten? Oder bin ich persönlich überhaupt in der Lage, das sinnvoll zu beurteilen? Weil ich bin ja wahrscheinlich die verteilte Person, die es geben kann.
Ja klar, der Selbstbetrug gehört immer dazu, dass sich selbst in die Tasche lügen, das lernt man sozusagen. Aber es gibt so einige rote Lichter, die ich schon, wenn ich sie weiß, dann kann ich, glaube ich, schon ganz gut reflektieren, ob ich ein Problem habe oder nicht. Also ganz großes Ding ist zum Beispiel, wenn mir Freunde, Bekannte, Verwandte sagen, dass sie sich Sorgen machen wegen meines Substanzgebrauchs zum Beispiel. Oder wenn ich Pflichten vernachlässige, wenn ich andere soziale Kontakte, die nicht konsumieren, vernachlässige, wenn ich die Dosis immer mehr steigere oder die Frequenz immer mehr steigere. Das sind so ganz große Klassiker, dass sich sozusagen alles so eine Engführung auf den Konsum stattfindet. Das wäre sozusagen und der immer mehr wird, ich diese Toleranzentwicklung habe oder natürlich auch Abhängigkeitserscheinungen und so, wenn ich meinen Beruf vernachlässige und wenn ich auch schon ganz großes rote Flagge ist immer, wenn ich negative Folgen habe, also wenn ich zum Beispiel schon eine Abmahnung bekommen habe oder mein Mann mit der Trennung droht oder so und ich trotzdem noch weitermache, dann ist das ist sozusagen eine der großen roten Flaggen sozusagen.
Du hast gleich als erstes erwähnt, dass so das Ansprechen von Freunden, von Partnern und so eins der Warnzeichen ist. Wie geht man da am besten vor? Oder ist das wirklich eins der wichtigsten, dass man auch wirklich klar sagt, du schau mal, da ist was, was nicht ganz im Reinen ist. Denk mal drüber nach. Wie kann man jemandem helfen in dem Fall?
Ja, der Blick von außen ist auf jeden Fall immer wo die Leute dann so diese Perspektive des anderen natürlich einnehmen und dann erstmal sich selber von außen betrachten. Und das, dieser Perspektivwechsel, der ist, glaube ich, für manche dann auch so ein Aufwachmoment oder so. Oder kann das sein? Also oft wird das natürlich auch zurückgewiesen, weil das natürlich erstmal eine Verletzung ist, wenn man sagt, ich glaube, du hast da ein Problem oder so. Was man tatsächlich nicht sagen sollte, du hast ein Problem, das nicht. sondern eher, dass man sagt, ich mache mir Sorgen. Also dieses klassische Ich-Botschaften, ich beobachte das, also dass man sagt, ich sehe das und das und du vernachlässigst das und das oder machst das und das nicht mehr, du gehst nicht mehr zum Sport oder du hast gar keinen Sex mehr ohne oder so, ne? Diese Sachen zu formulieren und zu sagen, ich mache mir Sorgen um dich und dass du da abgleitest und so, wenn man da von seiner Warte aus diese Beobachtung und diese Sorge teilt sozusagen, das ist das, was sozusagen empfohlen wird. Ob das wirkt oder nicht, das ist natürlich eine andere Geschichte. Und als Partner oder so ist es natürlich auch wichtig, sich abzugrenzen und sich nicht sozusagen nur noch in Sorge für den anderen zu ergehen, sondern es eher ist, also diese Verantwortung für den Konsum auch bei demjenigen zu lassen, zu sagen, dass ich sehe das, ich bin für dich da, wir können darüber reden, aber auch eben klare Grenzen zu ziehen und zu sagen, ich habe trotzdem ein eigenes Leben und muss für mich selber sorgen, das ist auch wichtig, weil das natürlich auch die Sorge und so gerade bei Partnern dann überhand nimmt.
Wenn ich mich nicht irre, gibt es im Sub auch eine Anlaufstelle für die Partner von Suchtkranken?
Ich berate eben auch Angehörige oder Partner so zu dem Thema, klar, weil die leiden oft mehr als jetzt die Leute, die es machen. Also ganz klassisch, weil die Substanzen haben, die können sich sozusagen immer wieder wegballern. Die anderen haben sozusagen nur ihre Sorge um den Partner und leiden eben fast mehr. Und das Umfeld einzubeziehen ist normalerweise halt auch sehr wichtig. Also wir sind alle soziale Wesen und natürlich ist das Umfeld sozusagen für einen Heilungsprozess oder für einen Veränderungsprozess auch total wichtig. Es ist jetzt auch nicht so, das muss man vielleicht auch nochmal sagen, dass nicht alle, die jetzt Chemsex machen oder Substanzen mal zum Sex nehmen, dass die alle ein Suchtproblem haben oder abhängig sind oder so, ne? Es gibt genügend Leute, die das mal ein, zwei Jahre machen und dann machen sie es halt nicht mehr oder die es halt einmal im Jahr machen oder so. Also ich will das jetzt auch niemandem einreden, dass er da dass die alle ein Problem haben oder so. Ne? Aber klar, es gibt keinen Substanzgebrauch ohne Risiko, das muss man natürlich auch sagen.
Kannst du was dazu sagen, wie der Gebrauch von Drogen in Kombination mit Sex-Dates, mit Sex-Sessions oder Slamming, wie das so in der queeren Community wahrgenommen wird? Gibt es da so ein Shaming oder gibt es da, dass diese, ich nenne es mal Randgruppe von drogengebrauchenden, sexpositiven Menschen, Wie wird das so in der Community wahrgenommen? Wird überhaupt drüber gesprochen oder ist das irgendwie so ein offenes Geheimnis? Also kannst du dazu was sagen? Wie erlebst du das so in deinen Beratungen?
Naja, es ist schon, also ist es jetzt nicht so, dass die Leute sozusagen das, abgesehen von ihren Sex-Dating-Profilen, offen kommunizieren. Die Leute stehen nicht im Sub und erzählen, dass sie Chemsex machen. Und das macht, glaube ich, auch so einen Reiz aus, dass dieser Reiz des Verbotenen und der Grenzüberschreitung, ne, dass man da zu so einer eingeschworenen Gemeinschaft gehört oder das Gefühl zumindest hat, da sozusagen so in so einem Zirkel zu sein, der so besonderen Sex auch hat, der natürlich anders ist als der 0815-Sex, den die wahrscheinlich die meisten Schwulen haben. Also es ist jetzt nicht so, dass das Mainstream wäre, Chemsex zu machen. Es ist überhaupt nicht. Es ist schon eine kleine Gruppe von Leuten. Und in einer Stadt wie München sind das so verschiedene Zirkel, die sich überschneiden, glaube ich. So höre ich das jedenfalls. Man kennt einander wohl. Aber es ist jetzt nicht so, dass die Leute damit total offen sein könnten, weil es ist immer, also es ist nicht normal oder so, würde ich nicht sagen. Es kommt sicher auch sehr auf den Freundeskreis an und so, ne? Es gibt Leute, die einen Freundeskreis haben, die jedes Wochenende in Splits gehen und Pillen schmeißen und Koks ziehen. Und da ist es natürlich im Freundeskreis normal, dass man dann Pillen schmeißt und Koks zieht. Und da kann man mit dem Freundeskreis normal drüber reden. Aber das ist, glaube ich, sehr unterschiedlich. Die Community ist ja sehr heterogen. Ich würde gar nicht sagen, also wenn die Leute immer sagen, in der Szene oder in der Community, dann frage ich mich immer, welche Community ist denn gemeint? Also wer soll das jetzt sein? Das sind so viele verschiedene Communities innerhalb dieses großen Konglomerats oder so. Ich will die Leute auch gar nicht alle in einen Topf werfen.
Ich glaube, das ist ein ganz häufiger Fehler, den wir alle vielleicht ab und zu auch machen, ist, dass man mit der Szene immer das beschreibt, was man selber als Szene wahrnimmt. Aber wahrscheinlich ist es ein riesen Flickenteppich und ich bin sicher, es gibt sehr, sehr viele Leute, die diesen Podcast vielleicht auch hören, die noch nie auf die Idee gekommen sind, Drogen und Sex gleichzeitig oder überhaupt mit Drogen in Kontakt zu geraten.
Wir haben ja zurzeit diese Pandemiekrise wegen diesem Coronavirus. Also man hört hier und dort mal, man kennt ja auch viele Leute und liest verschiedene Medien, dass wohl auch dieser Drogenmarkt eingebrochen ist, dass viele, also vor allem Menschen, die diese Drogen brauchen, weil sie ohne nicht mehr können, jetzt zunehmend Schwierigkeiten haben, an Substanzen rangekommen. Hast du da Informationen oder wie geht man mit einem Menschen um, der eigentlich was bräuchte? Man bekommt aber nichts und der geht dann in einen, wie nennt man das, kalten Zug oder irgendwie so. Hast du da schon Anfragen? Gibt es da schon Probleme?
Nee, ich glaube, diese Krise ist sowieso für viele Leute eine große Herausforderung, wie man jetzt auch in der LGBTIQ-Community, wie ich jetzt irgendwie näher leben kann. Und Sexualität ist jetzt sowieso gerade sozusagen steht auf dem Prüfstand und Online und Dating und so weiter. Es ist sozusagen alles abgesagt. Ist schon eine große Herausforderung, gerade für schwule Männer, wo viel über Sexualität auch sich definiert oder so. Ich würde immer sagen, wenn ihr jetzt einen kalten Entzug habt, dann ab in die Psychiatrie. Die kümmern sich super um euch. Die nehmen euch stationär auf und können das ausschleichen so. Also wenn das wirklich mit körperlichen Symptomen auch dann bei GHB kann man ja eine körperliche Abhängigkeit auch entwickeln und so. Das ist auch kein Spaß oder so. Da muss man dann auch wirklich die Psychiatrie und die Leute, also ich kann gerade die Kollegen in der Nussbaumstraße sehr empfehlen, aber auch im Rechts der Isar sind tolle Leute. Und da bildet sich auch gerade ein Netzwerk in München, das sich wirklich auch professionalisiert und sich des Themas annimmt. Ich finde immer noch, könnten wir, finde ich, viel, was wir aus der AIDS-Krise, die zwar ganz anders nochmal mit Stigma und so weiter zu tun hatte, könnten wir noch viel mehr mitnehmen in die Corona-Krise in Sachen Solidarität und Reflexion über was ist Risikoverhalten und wie kann ich mich schützen, wie kann ich gegen Diskriminierung angehen. Da könnten wir noch viel mehr mitnehmen und von den AIDS-Hilfen und von der schwulen Prävention und von der HIV-Prävention lernen. Das finde ich sehr schade, dass da sehr wenig gemacht wird.
Du hast gerade so ein bisschen von Prävention geredet, wo man sich hinwenden kann. Außer die Gruppen, die es jetzt im Sub gibt, gibt es irgendwie so Beratungs-Hotlines, Telefone, wo sich Angehörige, Betroffene hinwenden können? Ich weiß, für Suizid gibt es ja so Hotlines, wo man sich hinwenden kann oder so nach Hause Telefon, wenn ich mich nicht mehr alleine traue nach Hause zu laufen. Gibt es auch was für Drogenkonsumenten, wo man mal anrufen kann, wenn ich gerade irgendwie schlechten Trip habe oder whatever?
Es gibt die Suchthotline in München. Das ist, glaube ich, suchthotline.info. Ich weiß die Nummer leider nicht auswendig. Da kann man auf jeden Fall anrufen, auch wenn man jetzt irgendwie Suchtdruck hat oder wenn man fragen will, wo ist denn die nächste Suchtberatungsstelle oder die nächste, weiß ich nicht. Es gibt ja auch genug Selbsthilfegruppen, wo man einfach hingehen kann von über Narcotics Anonymous, also sozusagen die Drogenvariante von den anonymen Alkoholikern, von den Templern und weiß der Teufel. Also da gibt's 1000 Anlaufstellen und alle Suchtberatungsstellen in München haben das Thema Chemsex zumindest auf dem Schirm, dass es das gibt, die städtische Suchtberatung und so. Also da passiert schon auch einiges und natürlich kann man sich auch an uns wenden.
Genau, also die Suchthotline ist die 089 28 28 22 und es gibt in München auch noch speziell eine Chemsex-Ambulanz von der LMU.
Genau, das ist die in der Nussbaumstraße, was ich meinte. Das sind gute Leute.
Jetzt bist du ja mit dem Thema Suchtprävention beruflich beschäftigt. Du bist ja aber auch natürlich so als Privatperson auch Teil der Szene. Ist das manchmal für dich ein Thema mit Konfliktpotenzial, wenn du sagst, okay, ich kriege so mit, was da passiert. Und auf der anderen Seite sehe ich jetzt vielleicht, dass sich hier irgendwelche Dinge ausagieren, wo ich sage, da müsste ich aus beruflicher Perspektive eigentlich ja reagieren, agieren oder schon mal zumindest drauf reagieren. Ist das so oder kannst du das sehr gut trennen oder hast du das Glück, in diesen Konflikt gar nicht zu geraten?
Na, ich lasse die Verantwortung für ihr Handeln bei den Leuten. Also ich muss ja nicht mögen, was die Leute tun oder was sie nicht tun. Ich versuche halt, für die Leute da zu sein und mit ihnen an den Lösungen zu arbeiten, die sie für sich finden wollen. Aber ich finde nicht, dass sie alle so handeln müssen, wie ich es so richtig halte. Das wäre total vermessen. Das wäre auch schlechte Beratungsarbeit, finde ich. Natürlich trifft man dann irgendwie Leute in der Szene, die man irgendwie aus dem beruflichen Kontext kennt und dann sagt man Hallo oder nickt und dann ist auch gut. Und wenn die Leute irgendwas brauchen, dann kommen sie zu einem Fragen ein und wenn es halt gerade passt, dann kann man eine Minute reden oder wenn es nicht passt, dann sage ich halt, sorry, aber ich arbeite gerade nicht und melde dich halt einfach. Also das geht schon, finde, man kann da auch ganz direkt sein. Ich finde es jetzt nicht übermäßig schlimm, aber tatsächlich habe ich mich, wenn man jetzt durch die HIV-Prävention ist, natürlich ist man dann irgendwie unterwegs immer in der Szene und es ist natürlich schon so, dass die Szeneläden natürlich eher dann Orte sind, wo man arbeitet, als dass es Freizeitorte sind und dann gehe ich tatsächlich privat auch gar nicht mehr so viel in die Szene. Das ist einfach, aber ich glaube, das liegt, ja, man ist dann halt berufsschwuler. Das hilft halt nicht. Aber irgendwie finde ich es auch toll, berufsschwul zu sein. Mein gewissen Stolz erfüllt mich das schon.
Ach, schön. Dann vielen lieben Dank, Jan, dass du uns fürs Interview bereitstandest.
Ja, sehr gerne. Wenn ihr noch Fragen habt, meldet euch.
Das geben wir einfach mal weiter an die Hörerinnen und Hörer des Podcasts. Wir verlinken dich auf jeden Fall in diesem
Wunderbar.
Podcast und
Danke für die Einladung.
gerne.
Sehr gerne.
Danke an unsere Hörer. Danke fürs Einschalten. Wir verlinken, wie schon gesagt, die entsprechenden Stellen, wenn ihr Hilfe braucht, wenn ihr nicht Hilfe braucht, wenn ihr jemanden kennt, der Hilfe braucht. Seid nicht zu stolz oder zu vorsichtig, die auch in Anspruch zu nehmen. Wir wünschen euch noch gute Zeit, viel Spaß mit unseren weiteren Folgen, falls ihr die noch nicht gehört habt. Viel Spaß mit unserer Facebook- und unserer Instagram-Accounts und bis zum nächsten Mal hoffentlich wieder.
Bleibt gesund, bis dann.
Tschüss.